Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Du, und weil ich das Gefühl habe, dass Ingmar Stadelmann, Andreas Loff und in Teilen auch Atze ein bisschen um ihre Existenz fürchten. Deswegen seit langer Zeit mal wieder die Frage, Richard, wo erreiche ich dich?
In der Kemenate mit der bewährten Antwort, am altbewährten Ort mit der noch bewährteren Antwort. Vor mir das Mikrofon. Und neben mir das etwas zerknüllte Spanien-Trikot.
Das ist immer noch bei dir, ja?
Ja, das ist immer noch bei mir. Als Erinnerung an eines der bisher besten Spiele bei der EM.
Ich gebe es zu, ne? Du weißt ja, ich habe ja von Fußball wirklich gar keine Ahnung. Aber ich bin voll im Fieber, also wirklich voll im Fieber. Und das Schöne ist bei mir, weißt du, ich bin ja so als Südtiroler, ich bin ja sozusagen Italiener nach Bedarf. Ich bin dann auch Deutscher nach Bedarf. Ich mag Kroaten, deswegen bin ich auch Kroate nach Bedarf. Weißt du, man ist da sehr flexibel.
Du hast so Leihidentitäten, also während des Spiels.
Ja, genau.
Also du hast ja zwei Pässe, aber eigentlich bräuchtest du 20.
Ja, also gefühlt ist es tatsächlich so, ich weißt du, was ich so schön finde? Wir haben in dieser Woche mit Lukas Vogelsang, liebe Grüße an der Stelle, den ich unheimlich schätze, weil er ein toller Autor ist, weil er viel zu erzählen hat, gerade auch rund um Fußball und weil er es immer schafft, das nochmal auf so eine andere Ebene zu bringen. Lukas sagte etwas sehr Schönes, er meinte, dieser Modus mit diesen vielen Mannschaften, ich meine, du hast 24 Mannschaften und 8 sind jetzt, glaube ich, raus, ne?
Mhm.
Das heißt, im Grunde kommt fast jeder weiter, wenn man so will, oder? Mhm. Auf jeden Fall 2/3.
Genau, das ist so wie dem Montessori-Wettbewerbe. Weißt du, es darf keine Verlierer geben.
Ja, genau. Und da gab es ja viel Kritik und man sagte, ey, was soll der Quatsch und so weiter. Und ich sag mal so, ich glaube, man tritt der UEFA und auch anderen nicht so nahe, wenn man ihnen unterstellt, dass es da nicht nur um Völkerverständigung ging. Ja, wenn man so viele Mannschaften an den Start bringt, könnte auch in einer zweiten Idee um Geld gegangen sein.
Ja, aber man kann doch als UEFA sagen, man hat einfach nur eine Quali-Runde dazwischen gemacht. Also normalerweise hätte es ja gereicht, wenn die 16 Mannschaften sich qualifiziert hätten, die jetzt im Achtelfinale stehen.
Genau.
Na, so hat man das früher gemacht. Und jetzt hat man im Grunde genommen durch die Gruppen ein zusätzliches Ausscheidungsturnier gemacht. Also die Qualifikation ins Turnier reingenommen.
Genau. Und was aber Lukas, wie ich finde, sehr schön analysiert hat, war diese Atmosphäre, die das dann kreiert. Weil plötzlich ist wirklich ganz Europa in diesem Deutschland unterwegs.
Ja, weil es sind ja kaum Länder, also mal abgesehen von den sehr kleinen Ländern.
Gibt ja kaum einen, der nicht dabei ist.
Ja, genau. Also echt deutlich unterrepräsentiert, kein Irland, kein Nordirland. Ja, und erstaunlich auch keine Schweden, keine Norweger, keine Isländer. Also Skandinavien und die britischen Inseln sind ein bisschen leerer ausgegangen als sonst. Auch kein Wales dabei.
Richtig. Ja.
Aber ansonsten gibt es so breite Stellen in Europa, wo du keinen weißen Fleck findest von jemand, der nicht dabei ist.
Ja, oder ist so.
Ja, so gerade wenn du mal so durch Westeuropa gehst, dann kommst du auf so kleine Länder wie Luxemburg, die nicht dabei sind.
So, aber zum Beispiel, ich bin ja auch Österreicher nach Bedarf, wie du weißt, ja. Und dass die Österreicher zum Beispiel jetzt so dermaßen im Rausch spielen.
Ja.
Ey, das freut mich unfassbar.
Ja, die waren von Anfang an so einen Geheimfavoriten-Status.
Ja, ne? Habe ich natürlich wieder nicht mitgekriegt, aber jetzt merke ich das.
Großartigen Trainer, Ralf Rangnick, der lieber Österreich trainiert als die Bayern.
Ja, das würde ich, glaube ich, noch nicht mal sagen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Mann, der zu seinem Wort steht, oder? Und das finde ich gut.
Ja, vielleicht schließt das eine das andere nicht aus.
Ja, ich will ihm da nichts unterstellen. Ich finde es einfach gut, dass Menschen einfach sagen, pass auf, ich mache das jetzt, das ist mein Projekt und ich bin mir sicher, dass jemanden wie Rangnick natürlich das Angebot für die Bayern zu erarbeiten, ich bitte dich, das bliest dich doch, das wäre schon ein echter Karriereschritt. Und trotzdem sagt er, nee, also ich habe das hier übernommen, ich habe wahrscheinlich einen Vertrag, stehe dazu und finde nicht irgendeine faule Ausrede, um jetzt auszusteigen. Ich mag das.
Dass es sowas heute überhaupt noch gibt, ne? Ja. Das ist großartig.
Ja, das finde ich auch.
Man redet ja häufig, ne, vom Werteverlust im Fußball und nur noch Geld und so. Mhm. Und dann freut man sich, wenn es Ausnahmen davon gibt.
Ja, richtig. Und so ein bisschen alte Schule, ne? Und sind so diese Tugenden ist immer so ein großes Wort, aber eigentlich das, was wir doch alle in Wahrheit so vermissen. Ein bisschen anständig sein einfach.
Ja.
Und gibt an dem Glauben auch ein bisschen an die Menschheit zurück. Und weil wir schon mittendrin sind, Richard, Europa, ne? Ich würde gerne mal mit dir nochmal über Europa sprechen. Europa ist ja so ein Wort geworden mittlerweile, ja, das löst bei den Leuten was aus. Und es sind nicht nur gute Gefühle, die es bei den Leuten auslöst, sondern Europa steht ja auch stellvertretend für Abgehobenheit, für diese Brüsseler Eliten, ja, dieses von ganz weit oben nach ganz unten durch irgendwelche total bekloppten Verordnungen durchgeben. Die Mutter aller EU-Bürokratie-Beispiele ist die Krümmung der Gurke, wenn du dich erinnerst. Aber Europa ist natürlich auch etwas ganz, ganz anderes. Und mir kam der Gedanke auf einer sehr langen Autofahrt, als ich mich mal wieder über diese Deckel geärgert habe, die jetzt plötzlich so dermaßen untrennbar eine Verbindung mit ihrer Mutterflasche eingehen, dass man sie eigentlich gar nicht mehr lösen kann. Und dann kippt man sich die Plörre immer wieder irgendwo über die Hose. Und da saß ich so da und dachte, das ist EU.
Du meinst, dass die Plastikdeckel jetzt eine katholische Ehe mit der Flasche eingehen?
Ja, in gewisser Weise.
Selbst im Tod nicht zu scheiden sind.
Ja. Genau. Und wenn du dann mal weiterfährst, ja, und was dann ein Auto, das ein modernes Auto ist, und du fährst nur diese 10 km/h zu schnell, dann kommt sofort so ein penetrantes Geräusch und weist dich darauf hin, dass du jetzt zu schnell fährst. Mhm. Und denkst, oh Mann, ey, das ist bestimmt wieder EU. Und du guckst nach und es ist EU-Gesetzgebung.
Die EU als Über-Ich.
Ja.
Ja, das ist der Maß. Warnende Zeigefinger, ja, der guten Tante, die sagt, nee, so nicht. Und alles, was ich mache, ist auch sinnvoll. Ja, wir wollen keine Verkehrstoten und wir wollen nicht, dass die Plastikflaschen vielleicht noch irgendwo recycelt werden, aber die Deckel in der Gegend rumfliegen. Also achtet die EU da drauf.
Ja, die EU macht das für dich und ich habe mich gefragt, simple Fragestellung für diese Folge heute, wie viel EU steckt eigentlich in unserem Alltag? Und das ist sehr viel mehr, als man so denkt und da gibt es Absurditäten, da gibt es aber auch sehr sinnvolle und interessante Dinge. Und darüber wollte ich gleich mal gerne ein bisschen mit dir nachdenken, vorher aber einmal ganz grundsätzlich darüber reden, was dieses Europa eigentlich für dich ist. Ich habe neulich Christopher Clark gelesen, den großartigen Historiker, wir alle kennen dieses Buch, ne? Die Schlafwandler, wo er sozusagen sehr interessant und faszinierend beschreibt. Christopher Clark ist ja Australier eigentlich, lehrt glaube ich in Cambridge.
Cambridge meine ich, oder?
Ich meine auch, ja. Und wo er beschreibt sozusagen, wie Europa reingetorkelt ist, deswegen ja die Schlafwandler.
Genau, in den Ersten Weltkrieg.
Und der sagt, das Europa von heute ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit, weil dieses Parlament, ja, von dem wir manchmal sagen, boah, das ist so abgehoben und dann wird die Kommissionspräsidentin ja noch nicht mal wirklich richtig direkt gewählt und welches Mitbestimmungsrecht hat man da eigentlich? Aber wenn man es mal anders wendet, kann man sagen, das ist die einzige direkt gewählte supranationale Institution weltweit. Das ist einmalig auf der Welt. Das gibt es sonst nicht.
Ja, also die europäische Idee, ne, die auch von Clark immer wieder beschworen wird, weil auch die Notwendigkeit da besteht, sie immer wieder zu beschwören. Ne, zu sagen, ey, guckt da nicht mehr nur darauf, was alles schiefläuft und was euch nicht gefällt, von Gurken bis von der Leyen, sondern guckt euch doch mal an, wie großartig es ist, dass es Europa überhaupt gibt. Mir fallen da immer zwei verschiedene Dinge zu ein. Also einmal ist Europa ja die große Friedenserzählung gewesen, ne? Also die Notwendigkeit und die Einsicht, die ja auch tatsächlich dabei bei Leuten wie Monet oder Schumann, die da maßgeblich an der Gründung beteiligt waren, also an Vorformen der Europäischen Union, dass man gesagt hat, wie absurd ist es eigentlich, dass die Völker Europas seit Jahrhunderten blutige Kriege gegeneinander führen, bis hin zu den Mega-Eskalationen im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und dann ist das Narrativ entstanden von Europa. Man hat endlich begriffen und gelernt, dass man es gemeinsam machen soll. Jetzt kann man eine Mittelgeschichte erzählen, die sagt, ja, das hat man alles begriffen, aber man hat auch schon sehr weitsichtig gesehen, dass Europa einen einheitlichen Wirtschaftsraum im 20. Jahrhundert braucht. Also keinen Raum der Zölle, des wechselseitigen ökonomischen Misstrauens mehr. Und der Motor dafür war damals Kohle und Stahl und die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Und dass die Franzosen waren ja über Jahrhunderte der Erbfeind gewesen aus der deutschen Perspektive und dass das umgekehrt auch und dass das jetzt irgendwie verschwinden sollte und dass man sich auf die gemeinsamen Interessen besinnt, allerdings auch gelernt daraus, weil man Kriege nicht mehr gewinnen kann. Also natürlich haben die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren militärisch, aber sie haben ihn ja ökonomisch am Ende gewonnen. Ja, also schon 15 Jahre danach waren wir die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa, vielleicht sogar noch eher. Das ist ja eine ganz bizarre Geschichte im Grunde genommen ist. Und man hat ja auch die Grenzen dann nicht mehr verschoben. Ist ja nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man dann im großen Stil angefangen hat, sich Gebiete von Deutschland irgendwo anzueignen. Also die Westmächte sowieso nicht. Ne? Im Osten gab es dann die langen Diskussionen darüber, über die deutsche Grenze. Aber im Westen gab es diese Diskussionen alle gar nicht mehr. Jetzt kann man auch eines sagen, das klingt jetzt unheimlich nüchtern, aber einer der wichtigsten Gründe für dieses Friedensprojekt bestand darin, dass es sich für Bodenschätze in Europa nicht mehr lohnt, Krieg zu führen. Mhm. Ja, es macht keinen Sinn mehr. Und man könnte noch ein Argument dazu bringen und sagen, die Bevölkerungen sind überall tendenziell eher zurückgegangen, also man hat weniger Kinder gekriegt als früher. Und in all diesen Ländern, wo man nur ein oder zwei Kinder kriegt, haben die Kinder heute einen Wert, ja, den die Kinder, als man noch 7 oder 8 kriegte, im 19. Jahrhundert, eigentlich so nicht haben konnten oder gehabt haben. Abgesehen davon, dass die Kindersterblichkeit ja ohnehin sehr groß war. Und heute stehen die Kinder viel mehr im Lebensmittelpunkt ihrer Eltern, als das früher war. Mhm. Also es gibt keinen Grund mehr, Krieg zu führen, weil es nichts zu erobern gibt. Es gibt nichts in Frankreich, was Deutschland unbedingt haben wollte. Ja, und es gibt nichts in Deutschland, was Frankreich haben wollte und in England und umgekehrt. Ja, bodenschatzmäßig alles völlig uninteressant. Deutschland früher mal wegen Kohle interessant. Ja, lang, lang ist's her. Das heißt, es gibt ja auch ein richtig materielles Fundament dafür, dass die ideellen Werte des Friedens sich soweit auch eben durchsetzen konnten. Mhm. Ja, ich glaube, man kann das eine nicht losgelöst von dem anderen sehen.
Ja, ich meine, deswegen ist ja auch der Krieg, den Putin gerade führt, und ist ja nicht der erste, eigentlich so ein Anachronismus, ne?
Ja.
Das ist ja das, was jemand wie Harari auch beschreibt, ne? Wenn er sagt, ich meine, es macht keinen Sinn mehr, heute Länder zu überfallen, wenn du dir anschaust, was die wahren Schätze, was der wahre Wert des 21. Jahrhunderts ist, dann sind das nicht Bodenschätze, sondern sind das Daten. Mhm. Das heißt, wenn du im Silicon Valley einmarschierst, dann wirst du dort nicht Silizium finden oder irgendwas, sondern dann findest du dort Google und Apple und wie sie alle heißen.
Aber die brauchen auch Ressourcen. Also es werden immer noch Kriege um Öl geführt. Ja, und der Angriff George W. Bushs auf den Irak 2003, wenn der Irak kein Öl gehabt hätte, hätte es ihn mit Sicherheit nicht gegeben. Also, dass man um Bodenschätze Krieg führt, ist leider nicht aus der Welt. Ja, obwohl Harari da sehr viel Wichtiges und Richtiges sagt.
Ja, finde ich.
Aber der Hunger der Welt nach Ressourcen, ja, etwas, worüber wir auch mal eine Sendung machen könnten, der Hunger der Welt nach Ressourcen, der führt dann halt dazu, dass es andere Dinge sind, um die man Krieg führt. Also vielleicht wird es irgendwann um Wasser sein, ne? Oder Krieg um Lithium oder sowas. Also diese Art von Kriegen, seltene Erden, die werden so schnell nicht aussterben, aber die finden nicht in Europa mehr statt.
Ja, das ist genau, das ist das eine. Und wenn du wirklich die letzten 20 Jahre dir anguckst, was da wirklich auch technologisch passiert ist, interessanterweise auch bei Wasser, wenn du dich mal zurückerinnerst, den Spiegeltitel, den es mal gab, ne, die Kriege um Wasser, das war, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre. Das sind alles Dinge, von denen man heute sagen muss, natürlich gibt es das Wasserproblem, aber gleichzeitig waren wir eben in der Lage, und das ist, glaube ich, das, was Harari meint, das durch technologischen Fortschritt weitestgehend einfach aufzulösen. Also viele dieser düsteren Prophezeiungen und Kriegsprophezeiungen oder Kriegsvorhersagen sind nicht eingetreten.
Ja, aber ich werde nicht ganz so optimistisch. Also ich würde mich ja freuen, wenn es so wäre. Und natürlich sehe ich die technischen Verbesserungen, dass heute sehr viel mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser haben, als das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Aber ob das jetzt dauerhaft ausschließt, dass es nicht um Wasserkriege gibt, so optimistisch wäre ich nicht.
Europa, Richard, das wird ja manchmal so als Monster beschrieben, ja? Eine Sammlung von Normen, von bekloppten Gesetzen, ja? Die Menschen gängelt, die Europäer nervt und so weiter. Und es stimmt ja auch, ne? Dann wird sozusagen ja die Art des Lichts geregelt, ja, das in europäischen Wohnzimmern scheinen darf, ja, dieses kalte LED-Licht. Aber du siehst, auch da werden die Dinge langsam besser. Aber was Christopher Clark eben sagt, ist, diejenigen, die immer nur über diese Normen jammern, die sollten nicht vergessen, dass Konflikte auch auf diesem Kontinent vor nicht allzu langer Zeit eben stattdessen auf Schlachtfeldern ausgetragen wurden, klar, weil man sich nicht auf gemeinsame Normen beispielsweise verständigen konnte.
Naja, also eben weil man die Bodenschätze des anderen begehrte, ne, spielte in den früheren Kriegen natürlich eine gigantische Rolle. Und auch wirklich aus so einer Rivalität, die sich nicht vorstellen konnte, dass sie jemals enden würde. Also wenn man sich England anguckt, Frankreich anguckt, Deutschland anguckt, das sind Länder, die haben sich über Jahrhunderte immer in kriegerischen oder in Rivalitätssituationen miteinander befunden. Und vom Mindset her war überhaupt nicht vorstellbar, dass man nicht der Feind des anderen ist. Und das ist natürlich eine irrsinnige Leistung, dass es geglückt ist, in wenigen Jahrzehnten ja diese Feindbilder aus den Köpfen zu schaffen. Mhm. Also ich glaube, das Feindbild Frankreich hat also, da muss man lange mit der Lupe suchen, bis man einen Deutschen findet, der Franzosenhasser ist. Mhm. Ja, ja, oder vielleicht den Kopf schüttelt über die Briten und die für spleenig hält, aber Hass. Ja, dass man sagt, das ist sozusagen das böse Brudervolk, ein Seeräuberstaat und den müssen wir besiegen und so. Mhm. Ich meine, das ist alles raus. Ja, und das ist eine gigantische historische Leistung.
Ja, ist es. Ich weiß gar nicht, ob das den Jüngeren, die uns ja häufig zuhören, so klar ist. Aber meine Kindheit, ja, bestand genau aus diesen Grenzen. Das war ein Europa der Grenzen. Du fuhrst zum Brenner und es war immer Herzklopfen. Es war immer die Frage, okay, kontrollieren die jetzt, kontrollieren die dich nicht? Hast du die richtigen Dokumente dabei? Hast du sie nicht? Bist du so einer gewissen Willkür ausgesetzt oder bist du nicht? Und das klingt so trivial und banal, aber ich kann mich so gut daran erinnern, an diesen Moment, wie wir mit offenem Mund ja plötzlich über den Brenner gefahren sind und sagten, du, die sind da ja gar nicht mehr, die sind alle weg. Und man konnte plötzlich einfach so entspannt nach Österreich rüberrollen. Dann kam der Euro, das war der nächste ganz, ganz entscheidende Schritt, plötzlich zu merken, du kannst in ganz Europa mit ein und derselben Währung mehr oder weniger bezahlen. Und dann der allerletzte Schritt, wo es, glaube ich, auch dann die jüngere Generation, also nicht jetzt unsere Generation, so ganz bewusst gespürt hat, als das Roaming zum Beispiel abgeschafft wurde. Mhm. Ich meine, wir sind aufgewachsen, Mobilfunk kam plötzlich, so Ende der Nullerjahre war das plötzlich das große Ding und hat ja in den letzten 10, 15 Jahren die Welt auf eine Art und Weise verändert, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und da war immer die Frage, du fährst du nach Spanien, fährst du nach Frankreich, bist du in England unterwegs, was kostet das Roaming? Da wurde unfassbar abgegriffen, einfach doppelte, dreifache, sonst was Gebühren. Und dann geht so eine Institution, und es kann nur die, wie die EU einfach hin und sagt, pass auf, das hat jetzt ein Ende, Feierabend. Ab sofort wird in Europa einfach zu einem einheitlichen Tarif telefoniert. Das klingt so trivial.
Also das, was du da vorhin erzählt hast mit den Währungen, also, dass das absolut richtig und sinnvoll war und dass das wirtschaftlich irrsinnig was gebracht hat, gerade für ein Land wie Deutschland mit seinen gigantischen Exportüberschüssen, das sehe ich so. Ob das auf der persönlichen Ebene so ein Riesengewinn war, also wir als Kinder fanden das, als wir hinten in unserem alten VW-Bus saßen und wir sind über die Grenze gefahren nach Dänemark oder nach Holland. Ja, da wurde an der Grenze Geld getauscht und dann kamen meine Eltern und zeigten uns das Geld. Und das fanden wir unheimlich spannend. Ja, also das holländische Geld, das absolut aussah wie Spielgeld. Ja, unheimlich kitschige Scheine. Ja, das dänische Geld fand ich dann schon sehr viel schöner. Oder Österreich, oder Frankreich mit seinen übertrieben großen Scheinen, die relativ wenig wert waren. Und in Österreich diese Riesenmünzen. Ja, dass also diese relativ wertlosen Schillinge, diese Alpendollars, ja, also riesengroß waren, fast wie 5-Mark-Stücke. Also ich fand das irgendwie interessant als Kind. Ich habe da jetzt nicht so eine Riesenbelastung oder so drin gesehen. Das ist jetzt, ich will damit beim besten Willen nicht den Vorteil der Währungsunion irgendeiner Form untermauern. Aber ich habe das jetzt unter ästhetischem Gesichtspunkt eigentlich witzig gefunden mit den vielen Geldscheinen.
Ja, aber es war auch gleichzeitig nervig. Du hattest sozusagen nie den passenden Schein dabei. Und das Ding ist einfach, kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du da drauf guckst. Ich habe die Deutschen so gut verstanden, die lange gelitten haben. Es war ein richtiger Phantomschmerz, ja, dass die gute deutsche D-Mark plötzlich weg war. Aus italienischer Perspektive, ja, also ich sag mal, unsere Trauer hat sich durchaus in überschaubaren Grenzen gehalten. Und diese überdimensionierten Scheine, die sozusagen immer durch Größe versucht haben, sozusagen ihren Bedeutungsverlust irgendwie zu kaschieren, die erinnere ich auch noch.
Ja, die italienischen waren ja nicht so groß, aber die französischen, da war ja der halbe Louvre, da war ja so Gemälde drauf, ja, so dramatische Gemälde drauf und riesengroße Scheine. Ja, und tatsächlich war das so, ne? Je stärker die Inflation, umso größer die Scheine in Frankreich, hatte ich jedenfalls den Eindruck.
Genau, ja, ist der Punkt. Aber die Frage, wie wichtig die EU ist, ja, ist ganz interessant. Es gibt ja sozusagen das Gerücht, und das hält sich sehr hartnäckig, dass 2/3 der deutschen Gesetze auf Vorgaben der Europäischen Union zurückgehen.
Ja.
Und ich hatte immer schon den Verdacht, das ist so ein Argument von Politikern, ja, dass sie dann bringen, wenn sie sich für Dinge erklären müssen. Ja,
gut erfundene Zahl, die 2/3, so, oder?
Dann sagt man, ja, du pass auf, also die guten Sachen haben alle selbstverständlich wir gemacht, aber für den ganzen Schmu ist die EU zuständig. Da können wir leider nichts tun. Und überhaupt sind ja 2/3 der deutschen Gesetze und Vorgaben auf dem Mist der Europäischen Union gewachsen. Ich glaube, das stimmt so nicht. Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk sind dieser Frage mal nachgegangen. Ist eigentlich eine ganz simple, aber sehr entscheidende Frage. Haben beim Bundespresseamt angerufen und so weiter. Und die sagten denen, dass es keine einzelne Quelle für diese Behauptung gäbe. Es gibt so ein Gutachten der Fernuni Hagen, das ist schon aus dem Jahre 2014 und so weiter. Die haben da den Gesetzgebungszeitraum, ich glaube, zwischen 2005 und 2013, 14 irgendwie beleuchtet. Und herauskam, dass es sehr unterschiedlich ist, also je nach Politikbereich, ja, also unter 20% bei Sozialpolitik und Finanzen und bis zu 50-60% in den Bereichen Verkehr oder Landwirtschaft. Ja,
das Landwirtschaft ist, da haben wir ja drüber geredet, als wir über die Bauern gesprochen haben, ne? Das ist schon sehr, sehr weit abhängig von EU-Politik.
Richtig. Und das andere ist dieses Gefühl, das wird ja auch gerne von Politikern sozusagen bemüht, da gibt es diesen Wasserkopf. Ja? Der Begriff wird auch häufig benutzt. Da gibt es diese riesige Ansammlung von Menschen in Brüssel und so weiter. Und eigentlich tun die alle den ganzen Tag gar nichts.
Bürokraten und Lobbyisten.
So. Ganz genau. Tatsächlich ist es so, dass für die Europäische Kommission 32.000 Menschen arbeiten, ja, und damit für 450 Millionen EU-Einwohner. Wir waren ja ein paar mehr. Seitdem die Briten raus sind, sind wir ungefähr 450 Millionen. Das klingt viel, 32.000. Aber wenn du dir dann mal klar machst, dass allein die Stadt Köln 22.000 Beschäftigte hat, nur Köln, dann merkst du plötzlich, das ist eine ganz andere Relation plötzlich.
Was sollen wir daraus lernen? Dass es in Brüssel zu wenig sind oder in Köln zu viel? Das wundert mich in Köln auch nicht.
Ja, du kennst dich da besser aus, Richard, in Köln, würde ich mal sagen.
Ja, also Köln ist schon die Stadt der langen und verschlungenen Wege und deswegen wundert mich auch der dunklen Wege.
Ja.
Und also Überbürokratisierung und Köln passen ganz gut zusammen,
finde ich schon. Ja, genau.
Aber muss vielleicht auch sein, vielleicht weil, weißt du, der Kölner sieht das Leben ja relativ lax und so weiter, ne? Und kümmert sich nicht so um Ordnung und Vorschriften und deswegen müssen in seinem Hintergrund ja ganz fleißige Leute aktiv sein, die sein Leben regeln.
Ja, genau. Was übrigens auch interessant ist, wusste ich auch nicht, die EU verabschiedet keine Gesetze. Das wusste ich gar nicht. Sondern die EU verabschiedet Rechtsakte, ja, und die unterteilt man dann nochmal in Verordnungen und Richtlinien.
Genau, also Verordnung ist schon was Strenges und Richtlinien sind, ne, Richtwerte, wo jedes eigene nationale Parlament gucken muss, dass es quasi in dem Rahmen, ja, seine Gesetzgebung anpasst.
Richtig, also Verordnungen, ne, EU-Verordnungen müssen gar nicht mehr in nationales Recht irgendwie umgesetzt werden.
Nee, das ist die eigene Entscheidungskompetenz der EU.
Genau.
Und die Richtlinien werden weitergegeben an die nationalen Parlamente und sagt, guck mal hier, ne, das sind sozusagen die Eckwerte, innerhalb deren ihr an euren Gesetzen arbeiten müsst.
Mhm. Ja. Genau. Beispiel, ne, kennen wir alle, der Anspruch auf Entschädigung bei ausgefallenen Flügen beispielsweise, ne? Das ist so eine klassische EU-Verordnung, die gilt dann ab sofort für alle EU-Bürger unmittelbar.
Ja.
Selbst wenn die Deutschen sagen würden, pass auf, wollen wir aber eigentlich nicht, weil irgendjemand gute Lobbyarbeit macht oder so in Berlin, funktioniert dann nicht. Während diese EU-Richtlinien geben sozusagen ein bestimmtes Ziel vor und die Frage, wie du das dann machst, ist dann dein eigenes Thema.
Also genau, also wenn man jetzt sagt, also hier für Hühnerhaltung, ja, da gibt es jetzt die und die Mindestrichtlinien, an die man sich halten soll und dann ist es dem nationalen Parlament überantwortet und am Ende darüber abzustimmen, wie in dem jeweiligen Land die genauen Bedingungen für die Käfighaltung oder Freilandhaltung und so weiter aussehen. Genau, da gibt es dann Spielräume. Da kann man auch über die Richtlinie zum Beispiel hinausgehen. Das darf man.
Kunststoffprodukte, ne? Gutes Thema, es betrifft uns alle. was weiß ich, der Gebrauch von Wegwerfflaschen, Wegwerfplastik, Teller, Trinkhalme, Getränke, Becher und so weiter. Und ich, auch das ist etwas, wo man sagt, ja mein Gott, ey, muss man sich wirklich um alles kümmern. Wir waren gerade für Dreharbeiten in Amerika unterwegs und ich habe das dort wieder gesehen an dem Punkt, wie gut es ist, dass es so etwas gibt, dass jemand in Brüssel einfach sagt, pass auf, das hat jetzt ein Ende. Und es ist ja auch der Grund für diese Verordnung mit diesen Plastikdeckeln an Plastikflaschen, ja, die werden dann ja aufgemacht oder wurden aufgemacht, landen in aller Regel irgendwo, werden also nicht recycelt und landen dann sozusagen auf irgendwelchen Müllhalden. Dann hast du überall dieses Plastikthema. Ich habe es in Amerika gerade wieder gesehen. Das ist einfach unvorstellbar. Du gehst rein in ein Restaurant in Texas und es steht wenig später Essen auf dem Tisch und alles komplett in Plastik geliefert. Alles. Und wenn dann das Essen zu Ende ist, dann geht dann keiner hin und sortiert da mal ein paar Teller und räumt, sondern kommt eine große Mülltüte und einfach einmal wumm, den ganzen Tisch einfach runter, zack, abgeräumt. Das ist praktisch, es geht schnell, aber es ist natürlich eine unvorstellbare Umweltsauerei.
Also die EU regelt oft positiv, oft erklärungsbedürftig. Ja, also es ist auch so, dass eine Pizza Napoletana, ja, kannst du nicht machen, wie du willst, sondern das wird durch eine EU-Verordnung, ja, und zwar heißt die 97/2010, also wahrscheinlich ist sie von 2010, festgelegt, wie eine Pizza Napoletana aussehen und noch interessanter, wie sie hergestellt werden muss. Da stellt sich natürlich erstmal sofort die Frage, was ist, wenn man dagegen verstößt? Was droht einem dann eigentlich? Also ich lese mal aus der EU-Verordnung vor. Der Pizzabäcker schiebt die belegte Pizza mit Hilfe von etwas Mehl und mit einer Drehbewegung auf einen Holz- oder Aluminiumschieber. Dann lässt er sie mit einer schnellen Bewegung des Handgelenks auf die Ofensohle gleiten, ohne dass der Belag überschwappt. Der Pizzabäcker prüft das Backen der Pizza, indem er den Rand seitlich anhebt und die Pizza zum Feuer hindreht. Der Pizzabäcker bestreut den Ofenschieber mit etwas Mehl, damit die Pizza vom Schieber leicht in den Ofen gleiten kann. Das geschieht mit einem schnellen Ruck aus dem Handgelenk, wobei der Schieber in einem Winkel von 20 bis 25 Grad zum Ofenboden gehalten wird. Und auch der Belag der Pizza, ja, ist dir nicht selbst anheimgestellt, falls du mal Pizzabäcker werden möchtest.
Ja, ich mache ständig Pizza.
Mit einer spiralförmigen Bewegung wird die Tomatenmasse auf der ganzen Innenfläche verteilt. Mit einer spiralförmigen Bewegung wird Salz auf die Oberfläche der Tomaten gegeben. Bedeutet das, wenn jemand in seiner Pizzeria nicht eine spiralförmige Bewegung macht, sondern man könnte ja auch eine Zickzack-Bewegung machen, um Tomatenmasse aufzutragen, ja, dass man dagegen klagen könnte, weil es dann keine ordnungsgemäß, verordnungsgemäß hergestellte Pizza Napoletana ist?
Das ist ja irre.
Ich meine, das hat schon was auch was Irres, oder?
Ja, das hat was völlig Irres. Wer denkt sich sowas aus? Wer schreibt sowas?
Ja, also ich finde interessant, dass man bestimmt Germanisten beschäftigt. Also ist interessant.
Aber warum?
Ich finde den Arbeitsplatz auch super. Ich weiß auch nicht, ob ChatGPT das so könnte. Vielleicht inzwischen. Mhm. Aber das müssen ja über viele Jahrzehnte, müssen das ja Menschen ja mit vollem Ernst so aufgeschrieben haben, in dem Gefühl, etwas sehr Sinnvolles zu tun.
Aber was ist das? Ist das Lobby? Ist da sozusagen die napoletanische Pizzabäcker-Lobby dahinter und sagt, pass auf, so geht das Original und weil alle anderen das nicht können, ist unsere Pizza besonders schützenswert, wertvoll?
Kann ich mir nicht vorstellen, weil jeder kann es ja machen. Das ist ja kein Patent, das hier irgendwie verteidigt. Das ist auch keine Firma, die das entwickelt hat und die anderen dürfen es nicht irgendwie schlecht kopieren. Also es ist mir völlig unerklärlich. Vielleicht sowas wie Schutz von Kulturgütern. Weißt du, damit du da nicht irgendwie so einen Mist zusammenpappst und nennst das Pizza Napoletana. Mhm. Aber ich kann es dir nicht sagen. Also das sind schon die tiefen Geheimnisse Brüssels.
Ja, davon gibt es wahrscheinlich noch mehr. Ne? Ich bin gespannt auf noch ein paar andere Beispiele. Aber was ich spannend finde in dem Zusammenhang, Richard, weil das Argument auch häufig kommt, wenn dann Politiker bei uns in der Sendung sitzen, die berühmte Gurke. ja, die Mutter aller Bürokratiebeispiele. Wenn man die EU schlecht reden will, dann muss man einfach nur Gurke sagen und dann hat man einen sicheren Lacher.
Genau.
Und das war ja diese berühmte Verordnung, ne, 1677/88/EWG.
Ja.
Und das war ein Regelwerk, das schrieb damals für Gemüse der besten Handelsklasse vor, dass es müsse gut geformt und praktisch gerade sein. Maximale Krümmung 10 mm auf 10 cm Länge der Gurke. Und diese Gurkennorm ist ja im Grunde bis heute sozusagen der Inbegriff, ja, also wenn du die EU schlecht machen willst,
ja,
dann erzählst du genau das und dann hast du die Regulierungswut dieser Brüsseler Top-Bürokraten quasi genau erklärt.
Dann fragst du dich, was für eine Gurkentruppe das sein muss, die Gurkennormen genau erlässt. Genau. So.
Das Ding ist aber, was kaum einer weiß, dieses Ding, ich habe mich mal intensiv damit beschäftigt, dieses Ding ist seit 2009 bereits, ich meine 2009, das ist lange her, 15 Jahre, abgeschafft.
Warum?
Ja, weil es Quatsch ist, weil es nervt und so weiter. Aber das Interessante ist, Richard, es wurde abgeschafft gegen den Widerstand der meisten Mitgliedsländer. Die wollten das nicht abschaffen. Die wollten dieselben Leute, die bei mir in der Sendung sitzen und die elende Gurkennorm beklagen, waren in Wahrheit die, die in Brüssel dafür lobbyiert haben, dass die Gurkenverordnung bitte bleibt.
Ja.
Warum? Gerade Gurken, ja, lassen sich leichter verpacken und besser transportieren. Anders gesagt, mit geraden Gurken verdient man deutlich mehr Geld. Das ist der Grund.
Okay, aber verstanden habe ich das Ganze trotzdem nicht. Also wenn du jetzt Gurken in deinem Garten siehst, ja, dann bist du nicht Herr von deren Form.
Ist richtig.
Also ich weiß, ich kann man vielleicht gentechnisch so manipulieren, dass sie alle ganz, ganz genau gleich sind und genau die EU-Krümmung haben. Oder Minimalkrümmung dürfen sie ja nur haben. Aber normalerweise wachsen Gurken halt, wie sie wollen.
Ja.
So, und dann sind sie halt die einen mal mehr und die anderen ein bisschen weniger. Außerdem kommt es ja auch noch drauf an, eine Gewürzgurke sieht ja anders aus als eine Salatgurke und so. Also ich will nicht wissen, wie das Kleingedruckte bei dieser Norm ist. Also wer wie weit gekrümmt und wer weniger gekrümmt und bei welcher Länge welche Krümmung und so.
Mhm.
Also keine Ahnung. Aber wenn du jetzt also ein Großproduzent von Gurken bist und deine Gurken sind nicht vorschriftlich, sondern vorschriftswidrig gekrümmt, heißt das, dass du die dann nicht mehr auf den Markt bringen kannst, also EU-weit, sondern vielleicht nur noch verkaufen darfst auf dem Wochenmarkt?
Ja, das war offenbar die Idee dieser Norm, ja, zu sagen, pass auf, dann machen wir die alle einheitlich und dann haben die alle eine ganz bestimmte Krümmung. Mir geht es aber um was anderes, ne? Du kannst das Ding so gut verhetzen und du kannst damit unfassbar Punkte machen, ja. Und klar, wenn du das bringst und du hast Publikum im Studio, dann kommt an der Stelle ganz sicher der Klatscher, der Lacher und der Applaus.
Ja.
Aber was verschwiegen wird, ist immer. Seit 2009 abgeschafft, gibt es erstens gar nicht mehr und zweitens war es nicht die böse EU-Kommission, die das unbedingt wollte, sondern es waren die Mitgliedstaaten. Es waren die Länder offensichtlich, die größere Gurkenvorkommen haben, ja, und deswegen ein Interesse daran hatten, dass ihre Gurken gut unters Volk gebracht werden können. Und das ist halt interessant, ja. Gerade Gurken lassen sich besser verpacken, lassen sich leichter transportieren. Man kann mit ihnen einfach mehr Geld verdienen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was da so im Hintergrund alles läuft und was da so passiert. Ich fand zum Beispiel auch, das ist ein großartiges Ding, muss man der EU mal Applaus und Anerkennung spenden und zollen. Die Tatsache, dass Apple jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, jedes Mal, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, mit einem ganz eigenen Stecker, mit einem ganz eigenen Standard, immer und immer wieder weiter Geld zu verdienen. Sondern dass man sagt, nee, pass auf, Ladekabel, Ladegeräte, wir sagen das jetzt an. Das hat jetzt einen einzigen, einen einheitlichen Standard. Und wenn ihr Zugang wollt zu diesem Markt von 450 Millionen EU-Bürgern, dann sagen wir euch jetzt, den kriegt ihr nur unter der Bedingung. Das finde ich großartig.
Mhm.
Genauso wie das Right to Repair. Ich bin mal gespannt, wann und das wie das ist, genau kommt.
Ja, das finde ich gut. Das ist ein sehr spannender Pfad, finde ich auch.
Also das Recht auf darauf kaputtes Zeug reparieren zu können.
Ja, ich bin was gespannt, wie das Geld in der Praxis aussieht. Du kaufst dir ein Handy, ja, und das funktioniert irgendwie innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitpunkts nicht. Und dann gibst du das in deinem Shop wieder ab und sagst, dann repariert das mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute es gibt, die sowas reparieren können und wie oft Handys kaputt gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht funktioniert. Es wäre aber schön, wenn es funktioniert. Also es wäre auch eine riesen Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme. Ja, aber es müsste dann einfach riesen Reparaturabteilungen geben. Ich fände es zum Beispiel toll, wenn man den Akku austauschen könnte.
Ja, zum Beispiel.
Der Hauptgrund, warum man irgendwann ein neues Handy kauft, ist, weil der Akku so schwach ist und man am Tag zweimal aufladen muss.
Genau.
Das ist natürlich Absicht, ist mir schon völlig klar. Ich benutze das gern als Beispiel und sage, Apple behauptet, sie können alles und können auch nicht mal einen leistungsfähigen Akku herstellen, der ein paar Jahre hält. Ist mir schon klar, dass das Absicht ist. Aber der müsste doch dann repariert werden können.
Mhm.
Ja, also das finde ich interessant, das ist ein spannender Pfad und da muss man gucken, wohin der führt. Interessant finde ich auch, dass die EU, auch das ist ein komplexes Thema, ja, Mitgliedsländer jetzt auffordert, bis zum 15. November eine Richtlinie in geltendes nationales Recht zu übersetzen, die auf den Mindestlohn abzieht.
Mhm.
Indem man sagt, also dass 60% des durchschnittlichen Bruttolohns solle der Mindestlohn in jedem EU-Mitgliedsstaat betragen. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Dass das jetzt auf europäischer Ebene, also so eine bedeutende Sozialgesetzgebung geregelt wird, beziehungsweise nicht genau geregelt wird, aber eingekreist wird, ne? Richtlinienmäßig vorgegeben ist.
Ja, genau.
Man nähert sich. Das ist sehr spannend, weil natürlich bedeuten 60% Mindestlohn für ein Land wie Bulgarien was anderes als für ein Land wie Luxemburg. Das ist ja völlig klar und ist sehr, sehr spannend jetzt zu sehen. Man kann da sagen, wieso relativ? Das ist ja auch der Durchschnittslohn in Bulgarien sehr viel geringer als in Luxemburg und so. Aber ob das funktioniert, finde ich auch ein interessantes Experiment. Kann ich mir überhaupt noch nicht so richtig ausmalen, ob das am Ende aufgeht oder nicht.
Ich finde es aber mit Blick auch zum Beispiel auf Amerika, ja, wo es diese gigantischen Unterschiede gibt, diese enorme finanzielle und soziale Ungleichheit. Ich finde es gut, dass es zumindest den Versuch gibt, das zu machen. Mhm. Und auch um den Preis, dass dann Menschen, die Gutverdiener sind, im Zweifel noch mal ein bisschen mehr bezahlen müssen und so. Aber es ist den Versuch wert, weil der soziale Friede, habe ich das Gefühl, war selten so unter Druck wie im Moment. Die Idee von Europa war immer aufgebaut auf dem Prinzip von Solidarität. Also ja, die mehr leisten können, die schultern dann bitte auch mehr und die weniger können, denen wird ein bisschen unter die Arme gegriffen.
Genau. Mit der Pointe aber, dass auch die Geberländer am Ende mehr davon haben, als wenn es die EU nicht gäbe.
Mhm.
Und das ist ja auch bislang weitgehend aufgegangen.
Das ist übrigens gerade interessant, weil die Ukraine ja gerade Beitritts- oder Gespräche, sagen wir mal, aufgenommen hat. Das ist ein spannender Zeitpunkt, aber das, ich muss ehrlich sagen, es beeindruckt mich ein bisschen. Gibt ja auch viel Kritik daran, das gerade jetzt zu tun und Provokation in Richtung Russland und so weiter. Ich finde es gut, dass man da Farbe bekennt und sagt, pass auf, das hat jetzt eine Konsequenz und wir meinen das ernst. Wir werden nicht zulassen, dass jemand mit einem Krieg, der wie aus dem 19. Jahrhundert zu kommen scheint, Grenzen inmitten von Europa verschiebt, so als hätte es irgendwie Helsinki 75 und andere Dinge nie gegeben.
KSZE.
Ja, KSZE, mhm, genau. Das darf nicht passieren und das werden wir auch nicht zulassen. Wir werden uns diese Ordnung, diese Idee, die werden wir uns von euch nicht kaputt machen lassen. Mhm. Und guckt es euch genau an.
Aber ich persönlich glaube also, wenn du jetzt mal so ein DIN A4-Blatt nimmst und sagst, was spricht dafür, in absehbarer Zeit die Ukraine in die EU aufzunehmen. Es geht ja sowieso erst, wenn der Krieg zu Ende ist. Und was spricht dagegen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ukraine zu unseren Lebzeiten in die EU aufgenommen werden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich verstehe, dass man im Augenblick das zu einem sehr großen Thema macht, dass man das auch als naheliegend beschreibt, weil dieses große Versprechen ist vor allen Dingen eine Trumpfkarte in den Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen. Weil man dann immer noch einen Preis dafür bekommen kann, dass man sagt, okay, die Ukraine geht nicht in die EU. Also das scheint mir, wenn ich mich da immer mit befasse, am Ende irgendwie das Logischste daran zu sein. Weil ich meine, die Ukraine ist ein riesiger Agrarstaat. Und nun leidet Europa darunter, dass es ohnehin viele Agrarstaaten hat und auch irrsinnig gesättigte Märkte. Und jetzt ein Land aufzunehmen, das für sich genommen schon ein Drittel der Agrarfläche hat, die Europäische Union heute hat,
mhm,
ja, und was mit entsprechender Technologie und Bearbeitung und den sehr guten Böden, den die Ukraine hat, also zu einem absoluten Konkurrenten,
genau,
für die Landwirtschaft in Frankreich wird und in Rumänien und so weiter und in Polen. Ich kann mir vorstellen, dass sich da ein irrsinniger Widerstand regen wird. dann gäbe es die Befürchtung, dass bei einem EU-Beitritt ja ganz viele Ukrainer hier bleiben, die jetzt vor dem Krieg geflohen sind. Und dass sehr viele Männer, die nicht vor dem Krieg fliehen können, ja, weil sie beim Militär sind oder sich bereithalten müssen, zum Militär zu gehen, alle nachkommen. Das heißt, ein EU-Beitritt könnte auch bedeuten, dass es eine halbe Entvölkerung noch weiter der Ukraine gibt. Also da stehen Probleme im Raum, abgesehen mal von den formalen Dingen, ne, Korruption und alles das, worüber die ganze Zeit ja auch diskutiert wird, ne, wie demokratisch ist das Mediensystem, wie rechtsstaatlich ist die Ukraine. Das könnte sich sicher alles ändern. Mhm. Aber die anderen beiden Probleme, da sehe ich überhaupt keine Lösung für.
Ja, das ist wahr. Ich meine, kriegst es ja gerade mit, ne? Da gibt es diese Konkurrenz bereits, da gibt es auch diese Angst, dass die Ukraine, was landwirtschaftliche Produkte angeht, zum großen Konkurrenten wird. Ich habe das mitgekriegt, dass wir letztes Jahr schon auf dem Weg in die Ukraine waren. In Polen rumort es da richtig, ne? Weil man den Ukrainern ein paar Erleichterungen gegeben hat, die ukrainische Bauern sozusagen bevorzugt haben, um sie zu unterstützen. Und da hatten die Polen sehr schnell das Gefühl, die polnischen Bauern, das geht jetzt auf unsere Kosten. Und du hast natürlich einen guten Punkt, Richard, wenn du sagst, man muss sich mal klar machen, wie groß dieses Land ist. Ne? Und wenn man da durchfährt, dann kriegt man so eine kleine Idee davon. Ich meine, du fährst mit dem Zug stundenlang und dann schaust du mal hinterher auf der Karte, wie weit du gekommen bist. Dann sind das irgendwie gefühlt 2 Zentimeter. Das ist riesig. Und die Befürchtung ist, dass sozusagen ein Land wie die Ukraine dann praktisch alle landwirtschaftlichen Subventionen quasi wie so ein Staubsauger einfach aufsaugt. Mhm. Ja, das heißt, für die anderen 27 bleibt im Grunde kaum noch was übrig, sondern es geht fast alles in die Ukraine, weil dort, glaube ich, 10%, ein Zehntel des Bruttoinlandsproduktes kommt in der Ukraine aus der Landwirtschaft. Bei den anderen sind es 3, unter 3.
Ja, und das passiert ja alles erst, wenn der Krieg vorbei ist. Mhm. Ja, und wenn man sich dann unser Verhältnis zur Ukraine auch ein wenig verändern wird. Ja, dann ist es nicht mehr das Land, das mit einem völkerrechtswidrigen Krieg überzogen ist und bei denen die Menschen an der Front sterben, ja, sondern das ist dann immer relativ schnell vergessen. Mhm. Und übrig bleiben dann diese Probleme. Und es ist für mich eigentlich kaum vorstellbar, dass es dafür innerhalb der EU ernsthaft eine Mehrheit geben wird. Dafür gibt es viel zu viele Länder, die von der Landwirtschaft leben. Und du siehst ja auch, wie sich bei uns schon das eine oder andere in der Stimmung geändert hat. Ne? Wir haben am Anfang Ukraine alle aufgenommen, Bürgergeld gegeben, ne? Ganz klar in der Notsituation, in der sich die Ukraine befunden hat. Und jetzt, ne, 2,5 Jahre später, wird darüber diskutiert, ne, wenn die aber nicht in die Arbeitsmärkte gehen, wie lange sollen die denn Bürgergeld kriegen und ist das überhaupt richtig? Oder es gibt Diskussionen, dass manche Leute ja sagen, und du bist ja auch der Ansicht, dass unsere Freiheit von den Ukrainern verteidigt wird, dann können wir doch nicht den Leuten, die vor dem Wehrdienst fliehen, Aufenthaltsrecht geben, dass darüber diskutiert wird und so weiter. Mhm. Schwierig. Also ich glaube, wenn der Krieg vorbei ist, was die Grundvoraussetzung wäre für einen EU-Beitritt, wird sich das Verhältnis vieler Staaten zur Ukraine schlagartig verändern.
Ja, ich glaube aber auch unsere eigene Psychologie ist da ein riesiges Thema. Ne? Es gibt, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ja, es gibt EU-Arbeitsschutzrichtlinien, wo das Rütteln eines Bohrers festgelegt ist zum Beispiel. Ja, völlig irre, um Leute, die mit harten Bohrern arbeiten, ja, zu schützen, ja, vor Durchblutungsstörungen und so weiter. Es gibt Richtlinien, wo das Aufstellen einer Leiter genau geregelt ist. Eine eigene EU-Richtlinie für das Aufstellen einer Leiter, um Arbeitnehmer vor Unfällen zu schützen. Da heißt es, die Leiterfüße von tragbaren Leitern müssen so auf einem stabilen, festen, angemessen dimensionierten und unbeweglichen Untergrund ruhen, dass die Stufen in horizontaler Stellung bleiben.
Das klingt, ja? Das klingt wie eine Satire von Heinrich Böll. Das hat ganz, ganz viel davon. Ja, genau. Also der würde dann schreiben, wie in einer Schreibstube in Brüssel, ja, das Aufstellen einer Leiter für alle Ewigkeit festgelegt wird.
Ja, richtig.
Ne? Und wie man sich dann über bestimmte Ausdrücke bis zum Geht nicht mehr zerstreitet.
Genau.
Dann dauert das 4 Jahre, bis diese Richtlinie am Ende in Kraft tritt. Oder sie tritt überhaupt nicht mehr in Kraft, weil man sich über bestimmte Formulierungen nicht einigen kann.
Mhm. Genau, und jetzt kann man sich natürlich stundenlang darüber lustig machen und sich auslassen über solche Dinge. Aber wir haben ja eben jetzt auch, finde ich, ziemlich gut klar gemacht, dass es da dieses größere Bild gibt.
Natürlich.
Ja, es gibt eine große Idee und das ist auch eine gute Idee und es bleibt eine großartige Idee und hat Menschen unserer Generation davor bewahrt, dass jemals die Frage im Raum stand, ob wir irgendwann mal wieder zu einer Waffe greifen müssen und in den Krieg ziehen müssen. Und die Frage ist trotzdem, Richard, auf einer psychologischen Ebene. Du weißt, du bist der Psychologe meines Herzens und kannst da immer gut Antwort geben. Die Frage bleibt trotzdem, warum sind wir sozusagen immer weniger in der Lage, das zu sehen? Da gibt es eine unglaubliche Unzufriedenheit und ein Meckern über alles und jedes. Ich habe neulich ein Interview gelesen von Peter Sloterdijk, der sagte, dass man aus der Sozialpsychologie weiß, dass sozusagen die Unzufriedenheit immer schneller wächst als die Verbesserung. Ja, und er sagt also, je besser es Menschen geht, desto eher vergleichen sie sich nach oben. Und er bemüht dann die Zeit seiner Großmutter und sagt, in Zeiten, in denen es noch wirkliche Armut gab, da hat man sich eher nach unten verglichen. Ja, also ich kenne das auch. Also meine Mutter hat das immer gesagt, pass auf, wenn ihr das Gefühl habt, euch geht's nicht so richtig großartig, denkt dran, es gibt Leute, denen geht es noch sehr, sehr viel schlechter. Das war so eine Lebensklugheit, die im Grunde, Sloterdijk sagt, die Menschen davor gerettet hat, sich selbst zu vergiften. Da ist was dran. Mhm. Aber diese Theorie sozusagen, dass es Menschen immer besser geht und dann vergleichen sie sich zunehmend nach oben und daraus resultiert eine große Unzufriedenheit.
Ja, also ist da was dran? Ja, ohne große Unzufriedenheit funktioniert Kapitalismus nicht. Also wenn alle zufrieden sind und nicht alle mehr haben wollen, gibt es kein Wohlstandswachstum.
Ja.
Und deswegen ist natürlich das, was wir im Gegensatz zu Sloterdijks Großmutter mit der Muttermilch eingesogen haben und trainiert haben, ist eine notorische Unzufriedenheit über das, was wir haben. Und ein Mehr haben wollen, anderes haben wollen, Neues haben wollen. So, und damit sind wir tagtäglich umgeben, darauf zieht die ganze Werbung ab und das ist sehr, sehr tief in den Köpfen von uns allermeisten. Und ohne das wäre auch das permanente Wirtschaftswachstum nicht möglich gewesen. Und das hat natürlich diesen negativen Effekt. Aber ich glaube, das größte Problem der EU ist folgendes. Also, als sie gegründet wurden, da lebten, waren die Völker ja vor kurzem noch super verfeindet gewesen. Mhm. Und da konnten sich viele Europa gar nicht vorstellen, sich mal mit den Franzosen gut zu verstehen. Die fand man irgendwie komisch. Alles war voller Klischees und üblen Vorurteilen und so weiter. Heute hat sich das völlig geändert. Heute ist die EU für die jüngeren Generationen das Selbstverständlichste von der Welt. Das heißt, erst hatte sie keine Bedeutung, weil man sie sich nicht vorstellen kann. Ja. Heute hat sie kaum eine große Bedeutung, weil sie so selbstverständlich ist, dass man eigentlich gar nicht jedes Mal darüber nachdenkt und guckt, oh, was haben wir hier für eine große Errungenschaft, sondern man nimmt das mit allergrößter Selbstverständlichkeit hin. Und alles in allem ist Europa damals abstrakt gewesen und es ist heute immer noch abstrakt. Ja, ich kenne nicht viele Leute, die von sich sagen, sie haben eine europäische Identität. Du wärst schon ein bisschen prädestinierter mit deinen zwei Pässen und deinen drei Ländern, in deren Kultureinfluss du groß geworden bist.
Ja.
Und Menschen, die in Brüssel arbeiten oder in internationalen Behörden oder bei der UNO oder bei der UNESCO oder sowas alles, ja, und sich die ganze Zeit mit Menschen aus anderen Ländern, auch anderen Kulturkreisen unterhalten oder befreundet sind oder in Harvard studieren, ja, wo du dann Freunde aus aller Welt hast. Da hast du vielleicht sowas, ne, wie eine europäische oder globale Identität. Aber für die allermeisten Menschen, die haben das nicht. Da ist Europa irgendwie, ja, etwas, was sie mit Mühe und Not mit dem Bleistift zeichnen könnten, wenn sie müssten. Aber es hat für sie innerlich keine Bedeutung. Es färbt sich nicht an für sie, ne. Also tu Leute in den Kernspintomographen, ja, und flüster ihnen Worte ins Ohr. Ja, weiß ich nicht, Pamela Anderson. So, dann färben sich bestimmte Regionen an. Bei Frauen wahrscheinlich andere als bei Männern. Ja.
Ja.
Mhm. Und sage ihnen Ferrari und gucke, was in diesem Moment oder so passiert. Und dann sag ihnen Europa. Ja, und du wirst irgendwie keine Veränderung des Blutzuflusses in den Hirnarealen sehen. Das ist das, was ich vermute. Ja. Ja, es ist zu groß, zu abstrakt.
Stell mir gerade das Gehirn eines italienischen Mannes vor, wenn du sagst Ferrari.
Ja.
Und ich frage mich, ob es da einen großen Unterschied gibt zu Pamela Anderson.
Ich vermute, dass die Anzahl der Menschen, bei denen sich da die gleiche Hirnregion anfärbt, ziemlich groß ist, also bei Männern.
Ja, also ich würde sagen, ja. Ja.
Oder Angelina Jolie oder was weiß ich was. Ne? Ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Beispielen nennen. Also sozusagen, wo große Schnittmengen in der europäischen Bevölkerung vorliegen.
Aber
wir sind ja wieder ein bisschen sexistisch, ne? Weil wir haben uns ja jetzt nur in den Männerkopf da reinversetzt. In den durchschnittlichen europäischen Männerkopf. Also wir müssten auch einen schönen Namen haben, den man Frauen im Kernspintomographen zuflüstert. Und da gibt es gerade einen neuen Namen, den man unbedingt nennen muss. Zu Zeiten, nein, der Fußball-EM. Ricardo Calafiore.
Ach, du wieder.
Ja.
Der hat es dir angetan, ne?
Der hat es mir absolut angetan.
Du bist so homoerotisch im Alter,
finde ich. Ich bin umzingelt von Frauen, die den ganz toll finden.
Wirklich?
Ja.
Das ist der mit den längeren Haaren, ne?
Ja, selbstverständlich. Gut aussehende Männer haben alle längere Haare. So, jetzt sind wir von der Europäischen Union, die sich irgendwie...
zu den wirklich wichtigen Dingen.
Ja, die so einen ähnlichen Effekt hat im Kernspintomographen wie das Wort Erziehungswissenschaft oder Volkshochschule. Ja. So Worte, bei denen irgendwie Büroklammer, bei denen nicht so viel passiert, sind wir jetzt... ja, bei den schönen Dingen des Lebens gelandet.
Ich fände es trotzdem gut, mal über die EU zu sprechen, ja. Richard. Auch wenn wir am Ende natürlich bei Ricardo Calafiore gelandet sind. Viel gelernt heute von dir und glaube ich, inspirierend, weil wir alle gerade merken, dass ein bisschen was auf dem Spiel steht. Und es kommt, und da kommt jetzt nochmal die Europameisterschaft ins Spiel. Kylian Mbappé, der hatte da den Punkt, als er sagte, das fand ich den brillanten Gedanken, oft geäußert, aber aus seinem Mund nochmal eine ganz andere Wucht zu sagen, pass auf dich kommt es jetzt an und es kommt auf uns alle jetzt an. Und die Frage, ob wir das weiter bewahren und schützen oder ob wir es leichtfertig einfach kaputt machen, weil wir Bock haben, Leuten hinterherzulaufen, die das alles verhetzen und diese EU in Grund und Boden reden. Ich sag mal, wenn das alles nicht reicht an großer Vision, dann genügt ja im Zweifel der Blick nach Großbritannien. Mhm. Wenn man nach England guckt, das war keine gute Idee, was die da gemacht haben. Mhm. Richard, danke dir sehr.
Ich danke dir auch.
Bis
zum nächsten Mal. Ja.
Tschüss. Ciao. Alles Gute.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.